Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Eugen Mehlhaff und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Wenn eigentlich nichts mehr geht. Heute darf ich Sie gemeinsam mit meinem Kollegen, Herrn Maximilian Schmittel, begrüßen. Hallo Max.
Guten Abend, Eugen. Ich freue mich, dabei zu sein.
Hallo, schön, dass du ebenfalls dabei bist. Wir haben uns für den heutigen Podcast etwas Besonderes überlegt. Wir wollen heute ein Stück weit auf das materielle Recht blicken und uns insbesondere die Neuerungen im internationalen Steuerrecht anschauen. Dabei wollen wir verstärkt einen Blick auf einige Verwaltungsanweisungen aus den letzten Monaten werfen und einige wichtige Entscheidungen des Bundesfinanzhofs in den Blick nehmen, wobei wir uns insbesondere mit einigen Entscheidungen zu der Thematik der Betriebsstätten, der Besteuerung von grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern und der Erstattung von Quellensteuern befassen wollen. Starten wir zunächst einmal mit den Verwaltungsanweisungen. Und hier möchte ich Ihnen das BMF-Schreiben vom 2.6.2025 vorstellen. Es handelt sich um eine Reaktion auf die sogenannte Wächtler-Rechtsprechung. In der Rechtssache Wächtler haben der EuGH und im Nachgang dann auch der BFH entschieden, dass die Wegzugssteuer in ihrer bis zum ATAT-Umsetzungsgesetz geltenden Fassung gegen das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Schweiz verstößt. Hintergrund ist, dass vor dem ATAT-Umsetzungsgesetz innerhalb der Europäischen Union die Möglichkeit bestand, die Wegzugssteuer dauerhaft zu stunden, während man bei Wegzügen in die Schweiz lediglich die Möglichkeit einer jährlichen Zahlung und auch dies nur in Fällen der empfindlichen Härte bei Einziehung der Steuer hatte. Ein Steuerpflichtiger hatte sich gegen diese schlechte Behandlung zur Wehr gesetzt und hat vom EuGH und so auch vom BFH Recht bekommen. Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist für die Fälle, bei denen der Wegzug vor dem 01.01.2022 erfolgt ist, die Wegzugssteuer unbefristet und zinslos zu stunden. Diese Rechtsprechung hat mit dem besagten BMF-Schreiben vom 2.6.2025 nun auch die Finanzverwaltung anerkannt und gewährt in entsprechende Fallkonstellationen. Das heißt, wir sprechen hier über die Altfassung des ASDG bei Wegzügen vor dem 01.01.2022 nachträglich die Stundung. Erstattungsanträge werden ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der Voraussetzungen verzinst. Die Rückkehrerregelung soll ebenfalls Anwendung finden, hier allerdings ausschließlich nach den Voraussetzungen von § 6 Absatz 3 Satz 1 und 2 ASDG. Ein weiteres BMF-Schreiben im Zusammenhang mit der Wegzugssteuer datiert vom 22.04.2025 hat ebenfalls die Anwendung der Altfassung des Gesetzes zum Gegenstand. Nach der Neuregelung des § 6 ASDG wird die Rückkehrerregelung ebenso wie die Stundung der Wegzugssteuer widerrufen, soweit es nach dem Wegzug zu einer substanziellen Gewinnausschüttung oder Einlagenrückgewähr kommt. Soweit, das heißt anteilig, ein Viertel des gemeinen Werts der Beteiligung zum Zeitpunkt des Wegzugs durch die Summe der Gewinnausschüttungen und Einlagerückgewähr übersteigt. In diesem Umfang kann von der Rückkehrerregelung kein Gebrauch gemacht werden und in diesem Umfang sind Stundungen zu widerrufen. Das Gesetz sieht für Fälle, in denen der Wegzug bereits vor dem 01.01.2022 erfolgt ist, die Fortgeltung der Altfassung des Gesetzes vor, sodass in Fällen der dauerhaften Stundung die dauerhafte Stundung auch weiterhin erhalten bleibt. Allerdings sieht das Gesetz im Paragraph 21 Absatz 3 Nummer 2 des Außensteuergesetzes vor, dass die Stundung auch dann zu widerrufen ist, selbst wenn der Wegzug unter der Altfassung des Gesetzes stattfand und nunmehr eine substanzielle Gewinnausschüttung oder eine Einlagenrückgewähr erfolgt. Das heißt, der Gesetzgeber kombiniert hier die verschärfenden Maßnahmen der Neuregelung bezüglich der Stundung auf die dauerhafte Stundung unter der Altfassung des Gesetzes. Mit dem besagten BMF-Schreiben vom 22.04.2025 geht das BMF allerdings über die bloßen Widerruf der Stundung hinaus und sagt zusätzlich, dass dann, wenn substanzielle Gewinnausschüttungen oder Einlagerückgewähren in Altfällen nach dem 16.08.2023 getätigt werden, die Rückkehrerregelung auch für Altfälle keine Anwendung finden soll. Eine gesetzliche Grundlage gibt es für diese Einschränkung der Rückkehrerregelung gegenwärtig meines Erachtens im § 21 Absatz 3 Nummer 2 AStG nicht. Diese soll allerdings durch das Mindeststeueranpassungsgesetz, was derzeit im Referentenstadium als Entwurf derzeit vorliegt, implementiert werden. Das wäre es an dieser Stelle zu den Verwaltungsanweisungen. Wir machen nun einen Sprung zur Rechtsprechung und schauen uns zunächst einmal einige sehr, sehr spannende Entscheidungen zu der Behandlung von Betriebsstätten an.
Ja, vielen Dank, Eugen. Betriebsstätten sind ja so ein großer, schillernder Begriff im internationalen Steuerrecht. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann liegt das eben daran, dass sie auf zwei Ebenen Rechtsfolgen mit sich bringen, die man im Blick haben sollte. Das eine ist das nationale Steuerrecht. Ja, also wenn ich eine Betriebsstätte im Inland habe, dann führt das dazu, dass ich mit der Einkommen- und der Körperschaftssteuer beschränkt steuerpflichtig werde. Das heißt, mit den Einkünften, die diese Betriebsstätte im Inland erzielt, muss ich in Deutschland Steuern bezahlen und ich muss auch entsprechende Steuererklärungen abgeben. Das Gleiche gilt für die Gewerbesteuer. Wenn ich also übersehe, auch als Berater, dass eine inländische Betriebsstätte vorliegt, dann kann das also ganz schnell dazu führen, dass ich nicht nur ein steuerrechtliches Problem bekomme, sondern unter Umständen eben auch ein strafrechtliches Problem. Und die zweite Ebene ist eben das Abkommensrecht. Ja, also im Anwendungsbereich von Doppelbesteuerungsabkommen, da geht es ja immer um die Verteilung der Besteuerungsrechte zwischen den Vertragsstaaten. Da führt das eben eine Betriebsstätte in einem Vertragsstaat dazu, dass die gesamten Einkünfte, die dieser Betriebsstätte zuzurechnen sind, im Regelfall auch von diesem Betriebsstättenstaat besteuert werden können. Sogenannte Betriebsstättenprinzip. Auch da gilt, man muss sich eben einmal damit befasst haben, um so ein bisschen sensibilisiert dafür zu sein, wann liegt denn so eine Betriebsstätte überhaupt vor und was für Folgen sind damit verbunden. Die Voraussetzungen an so eine Betriebsstätte sind eigentlich nur zwei. Ich brauche erstens eine feste Geschäftseinrichtung und diese Geschäftseinrichtung muss zweitens dem Unternehmen dienen. Wann das der Fall ist, hat die Rechtsprechung in verschiedenen Entscheidungen konkretisiert, weitergeführt und da herrscht eben im Detail eine gewisse Vielfalt der Meinungen und der Gerichtsentscheidungen. Prinzipiell brauche ich eben für diese Geschäftseinrichtung eine gewisse örtliche Festigkeit. Ich brauche eine zeitliche Dauerhaftigkeit, man sagt immer so 6 Monate. Und der Unternehmer muss auch Verfügungsmacht darüber haben. Was das jetzt alles im Einzelnen heißt, dazu hat der BfH in letzter Zeit doch mehrfach Stellung genommen. Und das sollten wir uns mal anschauen. Das eine Urteil, was jetzt schon 2 Jahre alt ist, was aber so ein bisschen diesen Stein ins Rollen gebracht hat, der neueren Diskussion, das sogenannte Spind-Urteil aus dem Juni 2023. Da ging es darum, dass ein Subunternehmer einer englischen Gesellschaft in Deutschland tätig war. Und er war tätig auf einem Flughafengelände. Da hatte er Zugang zu einem Gemeinschaftsraum. Da hatte er einen abschließbaren Spind. Auf diesem Spind stand sein Name drauf. Und er hat eben in diesen Spinden seine Privatkleidung gelagert, während er dann da gearbeitet hat auf dem Flughafengelände. Der Fall hat jetzt noch 2 Besonderheiten. Ja, also zum einen hat er eben kein Werkzeug, keine Arbeitsmittel gelagert in den Spinden. Und er musste sich beim Betreten des Flughafengeländes einer Sicherheitskontrolle unterziehen. Und da hat eben erstinstanzlich das FG und auch einige Kommentatoren sich auf den Standpunkt gestellt, na gut, also das ist keine Betriebsstätte, denn wenn ich eben diese Spinde nicht dazu benutze, meine Tätigkeit auszuführen, meine unternehmerische Tätigkeit, und wenn ich jederzeit durch die Flughafensicherheit davon ausgeschlossen werden kann, dieses Gelände zu betreten, dann fehlt es ja an der Verfügungsmacht darüber und auch an dem Element des Dienens der Betriebsstätte für das Unternehmen. Jetzt hat der BfH damals aber gesagt, naja, es ist eben so, dass ich eine Verwurzelung, die ja erforderlich ist, schon dann habe, wenn ich eine dauerhafte Überlassung sogenannter personenbeschränkter Nutzungsstrukturen an der Geschäftseinrichtung habe. Und so eine personenbeschränkte Nutzungsstruktur, die habe ich eben, wenn ich einen Spind habe, zu dem habe nur ich Zugriff. Und da steht auch noch mein Namensschild drauf. Ja, und dass ihm eben diesem Subunternehmer der Zugang hätte verwehrt werden können, ist eben laut BfH egal. Es ging allein darum, dass er während des Veranlagungszeitraums eben den Spind nutzen konnte und ob er tatsächlich davon ausgeschlossen wurde. Dafür gab es keine Anhaltspunkte, von daher hat der BfH eine Betriebsstätte angenommen. Dieses Urteil hatte aus unserer Sicht zwei Konsequenzen in der Praxis. Ja, das eine war, dass diese personenbeschränkten Nutzungsstrukturen, diesen Terminus gab es ja früher gar nicht, dass der seitdem in allen Kommentaren und allen Urteilsanmerkungen eben erwähnt wird und jetzt fast schon avanciert zu so einer Art neuem Tatbestandsmerkmal der Betriebsstätte. Und der zweite Punkt war, dass es doch in der Praxis eine erhebliche Unsicherheit gibt oder gab, dahingehend, naja, wenn jetzt schon so ein Spind mit Namensschild ausreicht, eine Betriebsstätte zu begründen, was kann denn dann noch alles eine Betriebsstätte sein? Also kann jetzt jedes beliebige Arbeitsmittel, wo eben mein Name draufsteht und was nur ich benutzen darf, ist das jetzt schon eine Betriebsstätte? Denn in diesem Spindurteil hat der BfH sich nicht dazu geäußert, ob jetzt das Schließfach eine Betriebsstätte ist oder der Flughafenhangar als solcher. So, und diese ganzen Unsicherheiten, die sind jetzt mit einer Folgeentscheidung aus dem Dezember 24 so ein bisschen eingefangen worden. Ja, das sogenannte Taxi-Urteil oder Taxizentralen-Urteil. Da ging es darum, wir hatten einen in Deutschland ansässigen Taxiunternehmer. Der hat sein Taxiunternehmen allerdings nicht in Deutschland ausgeübt, sondern allein in der Schweiz. Und das hat er so gemacht, dass er sich eben mit anderen Taxiunternehmern zusammengesetzt hat, eine Taxizentrale aufgemacht hat und von da aus seine Geschäfte geleitet hat. Ja, diese Taxizentrale sah so aus, war so ein großer Geschäftsraum mit mehreren Schreibtischen, entsprechender Ausstattung und auch einem abschließbaren Rollcontainer. Auf diesem Rollcontainer stand der Name des Taxiunternehmers und er war auch der Einzige, der einen Schlüssel dazu hatte. In dem Rollcontainer hat er dann eben wichtige Betriebsunterlagen und so weiter aufbewahrt. Dieser Fall war jetzt ein bisschen unter anderen Vorzeichen als das Spind-Urteil. Hier hat sich die Finanzverwaltung auf den Standpunkt gestellt, naja, es liegt ja gerade keine Betriebsstätte vor. Bei dem Spind-Urteil war es noch andersrum. Der BfH hat jetzt, und das war nach dem Spind-Urteil dann auch eigentlich nicht mehr überraschend gesagt, diese Taxizentrale ist eine Betriebsstätte. Ja, dann hat er eben seine Ausführungen wiederholt zum Erfordernis der dauerhaften Überlassung personenbeschränkter Nutzungsstrukturen und hat gesagt, okay, also dieser Rollcontainer, das ist ja so eine personenbeschränkte Nutzungsstruktur, denn da darf nur der Taxiunternehmer drauf zugreifen und da steht eben auch sein Name drauf. Wichtig war jetzt eine Klarstellung. Ich hatte ja eben gesagt, in dem Spindurteil war man danach so ein bisschen verunsichert, was denn jetzt eigentlich die Betriebsstätte ist. Im taxizentralen Urteil hat der BfH da klargestellt, dass eben nicht dieser Rollcontainer die Betriebsstätte ist, sondern die Taxizentrale als solche, ja, und dass diese personenbeschränkten Nutzungsstrukturen eben nur ein Indiz dafür sind, dass ich eine Verfügungsmacht habe. Das führt dazu, und insoweit ist das Urteil auch praktisch wirklich bedeutsam, dass ich eben jetzt nicht Angst haben muss, jedes kleine Arbeitsmittel, was irgendwo rumliegt, wo mein Name draufsteht, dass das gleich eine Betriebsstätte ist, sondern eine Betriebsstätte setzt nach wie vor auch eben eine gewisse örtliche und zeitliche Festigkeit voraus. Eine Neuschöpfung hat der BfH trotzdem noch gebracht. Also er hat es jetzt nicht dabei belassen, sondern er hat dann gesagt, naja, wenn man die Betriebsstätte prüft, dann würden die einzelnen Tatbestandsmerkmale der Betriebsstätte zueinander in Wechselwirkung stehen. Ja, das heißt, wir haben jetzt binnen 2 Jahren eigentlich zwei begriffliche Neuschöpfungen im Recht der Betriebsstätten. Das eine sind die personenbeschränkten Nutzungsstrukturen, das andere ist die Wechselwirkung. Und jetzt ist eben wieder so ein bisschen die Unsicherheit, was heißt denn nun Wechselwirkung? Theoretisch kann man es auf zwei Arten verstehen. Man kann jetzt entweder hergehen und sagen, gut, diese Betriebsstätte, die ist jetzt eben ein Typusbegriff, so wie es auch der Gewerbetreibende ist. Es würde dazu führen, dass einzelne Merkmale unter Umständen gar nicht vorliegen müssten, wenn nur die anderen Merkmale stark genug ausgeprägt sind. Die andere Deutungsmöglichkeit, und das ist auch die richtige, wie wir meinen, ist, dass diese Wechselwirkung einfach meint, wenn ich bestimmte Ausprägungen von bestimmten Tatbestandsmerkmalen habe, ja, das heißt, wenn die örtliche Festigkeit besonders ausgeprägt ist, wenn die zeitliche Dauer besonders ausgeprägt ist, dann können andere Merkmale indiziert sein. Ja, der Unterschied in diesen Deutungsmöglichkeiten der Wechselwirkung ist eben, dass ich die Indizien widerlegen kann. Und so ist es, meinen wir auch gemeint. Ja, also wenn man sich die Entscheidung mal durchliest, dann sagt der BFH eigentlich relativ deutlich, dann steht diese Wechselwirkung immer im Zusammenhang mit den Indizien. Der BFH schreibt immer, dann kann das eine eben ein Indiz für das andere sein und so weiter und so fort. Ja, man soll sich also auch in der Praxis jetzt nicht verrückt machen lassen. Die Betriebsstätte setzt nach wie vor alle Voraussetzungen voraus, die ich vorhin genannt habe. Also nur weil man jetzt eben dieses neue Wort der Wechselwirkung hat, kann man nicht sagen, dass man jetzt also sich die Betriebsstätte herredet oder wegredet, wie man möchte, sondern wir verstehen den BFH so, dass er eben in Zukunft sehr stark mit diesen Indizien arbeiten wird. Und es bedeutet für die Praxis aber trotzdem, dass man also, wenn man Gegenbeweise hat, wenn man zwar eine örtliche Festigkeit hat, aber eben keine Verfügungsmacht, dass dann eine Betriebsstätte auch nicht vorliegt. Es erging dann noch eine Entscheidung zur sogenannten Entstrickungsbesteuerung. Wir hatten ja eben schon kurz über Wegzug geredet. Und die Entstrickung ist damit durchaus artverwandt. Also jeder kennt ja die Entnahmebesteuerung. Das heißt, wenn ich also ein Betriebsvermögen habe und ich entnehme ein Wirtschaftsgut zu privaten Zwecken, dann muss ich eben die stillen Reserven versteuern. Das Gleiche gilt im Grundsatz, wenn das Besteuerungsrecht Deutschlands an diesem Wirtschaftsgut ausgeschlossen oder beschränkt wird. Er ist die sogenannte Entstrickungsbesteuerung geregelt in Paragraph 4 Absatz 1 Satz 3 StGB. Jetzt war es früher so, bis zum Jahre 2008, dass der BFH gesagt hat, naja, wenn ich ein Wirtschaftsgut in eine ausländische Betriebsstätte überführe und diese ausländische Betriebsstätte in einem Freistellungsstaat ist, das heißt also, dass die Einnahmen der Betriebsstätte von Deutschland freigestellt werden, dann habe ich so eine Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Punkt. Das war die sogenannte Theorie der finalen Entnahme. Das hat der BFH 2008 aufgegeben. Und zwar deshalb, weil er schon vorher ein bisschen herrschende Ansicht eigentlich war in der Literatur. Naja, also wenn ich Wirtschaftsgut in eine Freistellungsbetriebsstätte überführe, dann führt das nach dem deutschen Verständnis der Freistellungsmethode überhaupt nicht zum Ausschluss oder Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts, weil die stillen Reserven, die im Inland gebildet wurden, weiterhin von Deutschland besteuert werden dürfen. Das heißt, eigentlich müsste Deutschland abwarten, bis das Wirtschaftsgut weiter veräußert wird. Und erst dann findet nämlich eine Besteuerung der in Deutschland gebildeten stillen Reserven statt. Ja, das heißt, danach hat man eigentlich keine Entstrickungsbesteuerung ausgelöst. Als der BFH da seine Meinung geändert hat, hat der Gesetzgeber relativ schnell, nämlich schon mit Jahressteuergesetz 2010, reagiert und hat eben einen Satz 4 noch eingefügt. Und im Satz 4 steht eben drin, dass einem Ausschluss oder eine Beschränkung hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts gleichsteht oder es insbesondere gleichsteht, wenn ein bisher einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnendes Wirtschaftsgut jetzt einer ausländischen Betriebsstätte zuzuordnen ist. Das Ganze hat er rückwirkend eingeführt, also auch für Altfälle. Trotzdem wurde in der Literatur immer noch so ein bisschen vertreten, naja, das steht ja insbesondere, und das kann man ja auch so verstehen, dass der Gesetzgeber jetzt eben einfach nur ein Beispiel, sei es auch der Hauptanwendungsfall, aber nur ein Beispiel regeln wollte. Und man trotzdem, ja, das heißt, auch wenn ich ein Wirtschaftsgut in eine ausländische Betriebsstätte überführe, dass man trotzdem zu prüfen hat, ob dadurch denn das deutsche Besteuerungsrecht beschränkt wird. Der BFH hat dazu sich jetzt positioniert eindeutig und gesagt, nein, immer dann, wenn ein Wirtschaftsgut von Deutschland oder aus einem deutschen Betriebsvermögen in eine ausländische Betriebsstätte überführt wird, immer dann wird die Entstrickungsbesteuerung ausgelöst. Das heißt, immer dann müssen die stillen Reserven sofort versteuert werden. Der Sachverhalt, um den es da ging, spielte nämlich im Jahr 2005. Eine der Fragen war jetzt noch, ob das möglicherweise eine verfassungswidrige Rückwirkung hätte sein können. Da hat der BFH aber auch relativ klar gesagt, naja, im Jahre 2005 galt ja noch die Theorie der finalen Entnahme. Das heißt, ein steuerlicher Berater hätte den Klägern hier im Jahr 2005 sagen können oder müssen, das, was ihr da macht, das wird nach deutschem Steuerrecht die Entstrickungsbesteuerung auslösen. Und wenn ich eben in dem Jahr, in dem diese Entstrickung hätte vollzogen werden können, wenn eben in diesem Jahr die Theorie der finalen Entnahme noch galt, habe ich kein schützenwürdiges Vertrauen, so der BFH. Das heißt, der Gesetzgeber hat hier rückwirkend für schon abgeschlossene Veranlagungszeiträume, laut BFH hat also der Gesetzgeber auch für die Altjahre regeln können, dass die Überführung eines Wirtschaftsguts in eine ausländische Betriebsstätte die Entstrickungsbesteuerung auslöst.
Das bedeutet, als Quintessenz darf man mitnehmen, dass selbst eine Rechtsprechung, von der der Bundesfinanzhof selbst im Nachgang nicht mehr überzeugt ist und sie dann letztlich als falsch hier in Form der Aufgabe der finalen Entnahmetheorie betitelt, nicht zu schutzwürdigem Vertrauen beim Steuerpflichtigen führt. Das heißt, der Steuerpflichtige darf sich nicht darauf verlassen, dass selbst wenn der BFH eben eine Rechtsprechung als falsch tituliert, sie im Nachgang ändert und der Gesetzgeber dann dennoch diese vorab eben falsche Rechtsprechung aufgreift und sie ins Gesetz gießt, dass man sich dann auf Vertrauensschutz berufen darf. Das sicherlich aus der Perspektive der Steuerpflichtigen nicht erfreulich. Eine Entscheidung, die etwas erfreulicherer Natur aus der Perspektive des Steuerpflichtigen ist, begegnet uns im Zusammenhang mit der Rechtsprechung zur grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern. Und zwar das BFH-Urteil vom 10.04.2025 betreffend die sogenannte 30%-Regelung nach dem niederländischen Recht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Entscheidung bezieht sich auf eine Grundproblematik, die uns in den vergangenen Jahren im internationalen Steuerrecht immer häufiger begegnet, nämlich die Fragestellung, werden ausländische Steuervorteile im Inland wieder kassiert? Beispielsweise dadurch, dass der Abkommensschutz keine Anwendung findet, wenn ich etwa von einem Sondersteuerregime im Ausland Gebrauch mache oder deshalb, weil Deutschland die erweiterte beschränkte Steuerpflicht anwendet oder wie in diesem Fall es zu entscheiden galt, ein Treaty Override eingreifen könnte. Zum Sachverhalt. Der Steuerpflichtige war ein in Deutschland ansässiger Arbeitnehmer. Als solcher ging er allerdings einer Tätigkeit in den Niederlanden nach. Und das niederländische Steuerrecht kennt für solche grenzüberschreitenden Pendler die sogenannte 30%-Regelung, die dazu führt, dass der Steuerpflichtige eine Reduktion der in den Niederlanden entstehenden Steuer in Höhe von 30% beanspruchen kann. Laut den Erwägungen des niederländischen Gesetzgebers wird dieser 30%ige Abschlag sinngemäß zur Abgeltung des Aufwands gewährt, den der Steuerpflichtige hat, um eben einer solchen grenzüberschreitenden Tätigkeit nachgehen zu können. Im Streitfall stellte sich die Frage, ob diese Steuerbefreiung letztlich wieder durch das deutsche Steuerrecht kassiert wird und der Steuerpflichtige in Deutschland der Besteuerung mit diesem Teil seiner niederländischen Einkünfte unterliegt. Grundsätzlich ist es bei der Abgrenzung der Besteuerungsrechte von grenzüberschreitend tätigen Arbeitnehmern so, dass einige Voraussetzungen unterstellt der Tätigkeitsstaat das Besteuerungsrecht hat. Dies wäre in diesem Fall die Niederlande. Deutschland müsste die Einkünfte als Ansässigkeitsstaat von der Besteuerung freistellen. Nun kennt allerdings Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe A des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und den Niederlanden eine Subject-to-Tax-Klausel, die eingreift und dazu führt, dass in Deutschland letztlich ein Switchover von der Freistellung der Einkünfte zur Anrechnung der ausländischen Steuer stattfindet, wenn der ausländische Staat die Erträge nicht besteuert. Es ist geklärt, dass diese abkommensrechtliche Subject-to-Tax-Klausel dann nicht eingreifen soll, wenn wie hier lediglich ein Teil der Einkünfte, nämlich 30%, nicht der vollen Besteuerung unterliegen. Allerdings sieht die Regelung des Paragraphen 50d Absatz 9 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes einen Treaty Override für die Zwecke solcher Subject-to-Tax-Klauseln vor und sagt, dass die Bestimmungen eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, nach denen Einkünfte aufgrund ihrer Behandlung im anderen Staat nicht von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen wären, auch auf Teile von Einkünften anzuwenden sind, soweit die Voraussetzungen der jeweiligen Bestimmung des Abkommens hinsichtlich dieser Einkunftsteile nicht erfüllt sind. Komplexe Formulierung heißt aber letztendlich, dass nach dem Zusammenspiel von Artikel 22 Absatz 1a DBA Niederlande und Paragraph 50d Absatz 9 Satz 4 letztlich ein Switchover zur Anrechnungsmethode auch dann stattfindet, wenn lediglich Teile der Einkünfte nicht besteuert werden. Und nun stellt sich die spannende Frage, handelt es sich bei dieser 30%-Regelung der Niederlande um eine Nichtbesteuerung? Das Finanzamt und auch das Finanzgericht sahen dies als gegeben an. Sie gingen davon aus, dass hier eine tatsächliche Steuerbefreiung vorliegt, ohne quasi eine sachliche Rechtfertigung im Sinne eines pauschalierten Werbungskostenabzugs. Grund oder Argument dafür war quasi eine Art mangelnde Vergleichbarkeit, etwa zu dem pauschalen Werbungskostenabzug, den wir in Deutschland kennen. Der BFH ordnete diese Rechtsfrage erfreulicherweise etwas anders ein. Und fühlte sich hier, insofern bekommt die Entscheidung auch einen interessanten verfahrensrechtlichen Schlenker, an die Feststellungen des Finanzgerichts gebunden. Das Finanzgericht hatte die Rechtsfrage im Ergebnis zwar anders beurteilt als der BFH, hatte allerdings Feststellungen dazu getroffen, wie das niederländische Recht auszulegen ist und welche Erwägungen der Gesetzgeber, der niederländische Gesetzgeber, beim Erlass dieser 30%-Regelung angestellt hat. Und an diese Erwägungen, da wir hier von ausländischem Recht sprechen, was einer Tatsache oder einer Tatsachenfeststellung mit Blick auf die Revisionsinstanz gleichgestellt wird, fühlte sich der BFH gebunden und entsprechend der Feststellungen des Finanzgerichts, nach denen eben der niederländische Gesetzgeber ganz bewusst eine Regelung zur Abgeltung besonderer Aufwendungen, besonderer berufsbedingter Aufwendungen, die die grenzüberschreitende Tätigkeit mit sich brachte, gebunden und sah die Regelung eben nicht als eine pauschale Freistellung, sondern als eine Art Werbungskostenberücksichtigung mit der Folge, dass keine Nichtbesteuerung vorliegt und letztlich der Arbeitnehmer tatsächlich von der 30%-Regelung auch unter Beachtung der Steuerfolgen in Deutschland profitieren konnte.
Dann in aller Kürze noch zum Quellensteuerabzug. Also angesprochen ist die Kapitalertragssteuer. Da ist es ja so, nach deutschem Kapitalertragssteuerrecht habe ich ein zweistufiges Erstattungsverfahren. Also wenn die Kapitalerträge steuerfrei sind, das heißt, ich im Ergebnis keine Einkommensteuer darauf zu zahlen habe, ist es eben nach deutschem Verfahrensrecht trotzdem so, dass die Kapitalertragssteuer zunächst mal einbehalten wird. Ärgerlich ist an der Sache, dass eben dieses Erstattungsverfahren vor dem Bundeszentralamt für Steuern mindestens Monate, nicht selten auch Jahre in Anspruch nimmt. Und dieses Erstattungsverfahren, das kann ich mir eben nur dann sparen, wenn ich von Anfang an eine Freistellungsbescheinigung vom Bundeszentralamt für Steuern bekomme. Auch das dauert allerdings in der Regel lange und wird nicht immer gewährt, sodass man häufig das Problem hat, dass man eben einen jahrelangen Liquiditätsentzug hinzunehmen hat, obwohl man ja eigentlich keine Einkommensteuer auf diese Kapitalerträge zu zahlen hat im Ergebnis. Jetzt war das schon länger eine Diskussion, ist das eigentlich mit dem Unionsrecht vereinbar? Also es war relativ lange schon klar, dass diese Zweiteilung des Verfahrens, ja, also der grundsätzliche Einbehalt und erst die anschließende Erstattung, dass der nicht gegen die Grundfreiheiten verstößt. Was aber gegen die Grundfreiheiten verstößt, ist eben dieser übermäßig lange Liquiditätsentzug, in dem also entweder die Freistellungsbescheinigung zu Unrecht verweigert oder sogar widerrufen wird, oder eben in dem ich gar keine Freistellungsbescheinigung erst habe und die Kapitalertragssteuer dann also erst Jahre später an mich zurückgezahlt wird. Das war die eine Erkenntnis. Die zweite Frage war dann, okay, wenn ich jetzt diesen Unionsrechtsverstoß habe, kriege ich dann möglicherweise nicht nur mein Geld zurück, sondern kriege ich dann möglicherweise auch Zinsen drauf. Und der BFH hat schon vor einiger Zeit entschieden, ja, es muss einen Zinsanspruch geben. Der folgt auch direkt aus dem Unionsrecht. Und wegen der Zinshöhe muss man sich dann eben das nationale Steuerrecht angucken. Und das nationale Steuerrecht sagt, 238 Abgabenordnung, das wird verzinst mit 0,5% Zinsen pro Monat, heißt 6% pro Jahr. Na, und wenn Sie sich vorstellen, da geht es um jahrelanges Warten und oft auch hohe Beträge, dann kann da einiges anfallen. Was jetzt neu ist, ja, es ist eine Entscheidung des BFH von Februar 2025, dass eben für diesen Zinslauf unterschieden wird nach Konstellationen. Ja, wenn man also sagt, okay, dieser Zinsanspruch folgt aus dem Unionsrecht, dann kann er ja nur dann entstehen, wenn ich einen Verstoß gegen das Unionsrecht überhaupt habe. Und wann das der Fall ist, unterscheidet sich eben. Es gibt zwei Grundkonstellationen, die der BFH jetzt entschieden hat. Das eine ist, okay, die Freistellungsbescheinigung, die mich ja von dem Steuereinbehalt befreien soll, die wird mir EU-rechtswidrig widerrufen. Dann besteht der EU-rechtswidrige Zustand schon ab Steuereinbehalt und dann ist eben auch ab Steuereinbehalt mein Erstattungsanspruch zu verzinsen. Die zweite Konstellation ist, ich habe gar keine Freistellungsbescheinigung. Dann beginnt der Zinslauf eben erst ab vollständigem Erstattungsantrag oder ab dem Eingang des vollständigen Erstattungsantrags beim Bundeszentralamt für Steuern plus 3 Monate Bearbeitungszeit. Ja, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Diese 3 Monate hat der BFH gesagt, die gibt es eben deshalb, weil im Gesetz steht, okay, das BZST hat für die Bearbeitung des Freistellungsantrags 3 Monate Zeit. Ja, und für die Bearbeitung des Erstattungsantrags eben auch 3 Monate, weil das Prüfungsprogramm ist ja nicht wesentlich unterschiedlich. Jetzt für die Praxis vielleicht, man kann sich schon die Frage stellen, okay, wann sind denn die Unterlagen vollständig beim BZST? Jetzt kann man so ein bisschen blöd sagen, naja, wenn das BZST in die Lage versetzt ist, eben alles zu prüfen, aber das hilft ja für die Praxis nicht weiter. Man kann eben nur dazu raten, dass man diese Erstattung sehr, sehr früh beantragt, so früh wie es geht, die Nachweise sichert. Und dass man am besten die Verzinsung auch direkt mit beantragt. Da sollte man sich also keine Zeit lassen. Diese Zinsen werden taggenau berechnet. Und das ist in der Praxis schon eine gewisse Hilfe, dass man jetzt eben Klarheit hat, nicht nur, dass es Zinsen gibt, sondern auch, wie hoch sie sind und ab wann sie zu laufen beginnen. In dem Zusammenhang noch ein letztes. Es kommt ja häufig vor, dass deutsche Kapitalgesellschaften Muttergesellschaften haben, die im Ausland ansässig sind. Jetzt ist es so, wenn diese deutschen Kapitalgesellschaften Dividenden an ihre Muttergesellschaften bezahlen, dann ist es materiell rechtlich zwar so, dass die Freistellung nach 8b KStG greift, ja, weil die gilt nämlich auch für beschränkt steuerpflichtige Körperschaften. Jetzt steht aber in 32 KStG drin, dass dieser Steuerabzug im Regelfall abgeltende Wirkung hat. Ja, das heißt, zu dem 8b komme ich gar nicht, der hilft mir gar nicht. Und wenn ich dann eben einmal den Steuerabzug habe, dann wird der so auch definitiv. Innerhalb der EU hilft mir dann die Mutter-Tochter-Richtlinie, ja, weil die nämlich eine vollständige Steuerbefreiung vorsieht. Wenn aber die Muttergesellschaft in einem Drittstaat sitzt, außerhalb der EU, ist es in der Regel so, dass die Quellensteuerbelastung auch die definitive Belastung ist. Ja, das heißt, ich bekomme mein Geld nicht wieder. In dem Streitfall, worum es hier ging, ging es um eine japanische Muttergesellschaft. Mittlerweile ist das DBR zu Japan geändert worden, aber in den Streitjahren war es eben noch so, dass 15% der deutschen Kapitalertragssteuer definitiv einbehalten wurden. Die Entscheidung des BFH, der BFH hat den Fall nicht inhaltlich entschieden, sondern hat es dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt mit mehreren Fragen. Ne, im Kern geht es darum, verstößt nicht diese ganze Konstruktion, dass nämlich die Drittstaaten-Muttergesellschaften definitiv belastet werden, kann das nicht gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoßen? Da gibt es noch ein paar Vorfragen. Wird die Kapitalverkehrsfreiheit möglicherweise verdrängt durch die Niederlassungsfreiheit? Ist das möglicherweise gerechtfertigt? Aber wie der EuGH entscheiden wird, ist völlig offen. Es sollten nur diejenigen, die von einer positiven Entscheidung möglicherweise profitieren wollen, jetzt Freistellungs- und Erstattungsanträge stellen. Einerseits sind die Erstattungsanträge fristgebunden. Die Frist beträgt 4 Jahre, zumal ja die Entscheidung über die Erstattungsanträge nach den Verlautbarungen, die wir jetzt so haben, immer noch 2 Jahre und mehr betragen. Ja, das ist keine Seltenheit und da sollte man jetzt tätig werden. Möglicherweise wird ab 2028 beziehungsweise ab 2030 aber alles etwas schneller gehen, liebe Eugen.
Ja, das bleibt natürlich aus steuerpflichtigen Sicht sehr zu hoffen. Hintergrund dieses Hoffnungsschimmers ist die sogenannte FASTA-Richtlinie der Europäischen Union. Diese ist inzwischen kein bloßer Richtlinienentwurf, sondern bereits eine tatsächlich verabschiedete Richtlinie, die der deutsche Gesetzgeber bis zum 31.12.2028 umzusetzen hat, wobei die erstmalige Anwendung dieses FASTA-Projekts ab dem 01.01.2030 erfolgen soll. Das Kernstück dieser FASTA-Richtlinie ist die Verpflichtung der nationalen Gesetzgeber zur Implementierung ergänzender Schnellverfahren zur Erstattung von Quellensteuern. Je nach Gegebenheiten haben die Finanzverwaltung bzw. die Gesetzgeber die Wahl zwischen einer Steuererleichterung bereits an der Quelle, das heißt, dass der Vergütungsschuldner die Steuer gar nicht erst an die Finanzverwaltung abzuführen hat, wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen oder die Mutter-Tochter-Richtlinie beispielsweise dem deutschen Besteuerungsrecht entgegensteht. Die zweite Alternative ist die Implementierung eines sogenannten Schnellerstattungssystems, das gewährleisten soll, dass die Erstattung der Quellensteuer binnen 60 Tagen gewährleisten soll. Ein sehr ambitioniertes Projekt, das heißt, wir wollen von gegenwärtig bis zu 600 Tagen und mehr runter auf lediglich 60 Tage Bearbeitungszeit. Wir dürfen mit Spannung und Vorfreude darauf blicken, wie der Gesetzgeber dieses ambitionierte Projekt bis zu den genannten Daten umsetzen wird.
Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich und wünschen Ihnen alles Gute.